Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Ob sich das Kosovo und Serbien tatsächlich näher gekommen sind bei ihren Vermittlungsgesprächen in Washington und Brüssel, das frage ich gleich nach. Dann geht es um Maria Kolesnikova. Gestern war die Oppositionspolitikerin in Belarus zunächst spurlos verschwunden. Jetzt soll sie in der Ukraine sein. Und nicht nur die EU-Kommission ist irritiert darüber, wie viele polnische Gemeinden sich offen gegen Homosexuelle stellen. Über 100 Gemeinden haben sich inzwischen zur LGBT-freien Zone erklärt. Und das ist im Ausland nicht unbemerkt geblieben. Der Krieg ist 20 Jahre her, doch von normalen Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien kann bis heute keine Rede sein. Im Gegenteil, die von der EU vermittelnden Gespräche zwischen der serbischen Regierung in Belgrad und der kosovarischen in Pristina sind immer wieder in Stocken geraten. Und dass sich das Kosovo 2008 für unabhängig erklärt hat, will Serbien bis heute nicht anerkennen, soweit die Ausgangslage. Was die Angelegenheit jetzt noch schwieriger macht, dass nicht nur die EU zwischen Kosovo und Serbien vermittelt, sondern auch die USA sich in den Konflikt eingeklinkt haben. Mit dem Ergebnis, dass der serbische Präsident Vucic und der kosovarische Regierungschef Hoti sowohl in der letzten Woche nach Washington gereist sind, als auch gestern Gespräche in Brüssel geführt haben. Mit Florian Bieber vom Zentrum für Südosteuropa-Studien an der Universität in Graz kann ich jetzt darüber sprechen, was für die beiden Staaten, für Serbien und das Kosovo, bei den Gesprächen herausgekommen ist. Guten Morgen, Herr Bieber.
Guten Morgen.
Herr Bieber, sind sich Serbien und das Kosovo in den letzten Tagen näher gekommen?
Ich würde sagen, eigentlich nicht, denn die Ergebnisse der Gespräche sowohl in Brüssel als auch in Washington sind bescheiden und auch die Atmosphäre hat sich eigentlich nicht verbessert. Also so nach Beendigung der Gespräche wurde zunächst die serbische Seite, die kosovarische, beschuldigt zu lügen in der Darstellung der Ergebnisse und umgekehrt. Das heißt, beide Seiten stehen einander nach wie vor verfeindet und sehr feindselig gegenüber.
Am meisten Aufsehen erregt hat ein Punkt, der die diplomatischen Beziehungen beider Länder betrifft. Und zwar haben Vucic und Hoti bei einem Gespräch im Weißen Haus zugesagt, Botschaften in Jerusalem zu eröffnen. Die EU zeigte sich gestern darüber alles andere als einverstanden. Widerspricht das doch der gemeinsamen EU-Position zu Jerusalem und der Nahostpolitik? Inwieweit, würden Sie sagen, haben es sich Serbien und Kosovo mit der EU damit verscherzt?
Also sie haben sicherlich keinen guten Willen geschaffen, denn die Gespräche zwischen Serbien und Kosovo unter EU-Mediation haben gerade erst erneut angefangen und sie hängen auch sehr stark davon ab, wie weit die EU die Beitrittsperspektive anbietet und auch als reales Ziel der beiden Staaten sieht. Und da waren diese Signale nicht sehr positiv. Das war natürlich in erster Linie wohl der Versuch von dem amerikanischen Präsidenten Trump, innenpolitisch und im Hinblick auf Israel Punkte zu gewinnen mit dieser Verhandlung zwischen Serbien und Kosovo. Kosovo hat natürlich die Anerkennung Israels gewonnen. Für Serbien ist es sehr unklar, warum Serbien sich bereit erklärt hat, die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlagern. Da gibt es eigentlich keine klare Gegenleistung oder keinen klaren Vorteil für Serbien, sondern eben eher nur Nachteile im Hinblick auf die Unterstützung bzw. die Kritik in diesem Fall der Europäischen Union.
Ist denn damit der Beitrittsprozess für die beiden Länder in noch weitere Ferne gerückt?
Ich glaube nicht, dass das nachhaltig den Beitrittsprozess beeinflussen wird, denn in der Außenpolitik hat sich bisher Serbien auch in vielen Fragen nicht der Position der Europäischen Union angeschlossen. Das ist natürlich eine relativ dramatisches Ausscheren aus der Linie der Europäischen Union, aber das gab es bei Serbien bereits vorher. Im Fall des Kosovos ist es eher ungewöhnlich, sich so zu distanzieren, aber gleichzeitig ist kosovarische Außenpolitik immer sehr stark auch davon geprägt gewesen, sich den amerikanischen Positionen anzuschließen. Also dementsprechend rechne ich nicht, dass es langfristig diesen Beitrittsprozess stören wird, aber man muss bedenken, der Beitrittsprozess ist eh in weiter Ferne für beide Staaten und gerade für den Kosovo, der nach wie vor von 5 EU-Mitgliedern nicht anerkannt wird und wo die Bürger und Bürgerinnen nach wie vor keine Reisefreiheit, also immer noch ein Visum brauchen, um in die EU zu kommen.
Dass sich die US-Regierung aber jetzt so stark eingemischt hat, welche Lehren sollte die EU daraus ziehen im Umgang mit Serbien und dem Kosovo?
Also zwei, würde ich sagen. Das erste ist, dass in der Vergangenheit gab es immer eine gemeinsame EU-amerikanische Koordination in der Politik gegenüber Serbien-Kosovo. Die ist aufgrund der Trump'schen Außenpolitik auseinandergebrochen. Und das hat diese zwei Schienen sozusagen der Verhandlungen erst hervorgebracht. Da muss die EU schauen, dass möglichst bald wieder eine gemeinsame Position erreicht wird. Und zweitens, die EU hat lange laviert, hat lange nichts getan. Also seit Jahren ist dieser Prozess eigentlich mehr oder weniger vor sich hingedümpelt. Die EU hat sogar die Idee von Grenzänderungen zeitweise scheinbar akzeptiert. Und erst in den letzten Monaten wieder hat sie die Zügel aufgenommen, um diese Gespräche weiterzuführen. Wenn die EU die Gespräche nicht weiterführt, dann übernimmt sie jemand anders. Und das muss eine wichtige Lehre daraus sein.
Von dem Treffen in Washington im Weißen Haus gibt es einen Videomitschnitt, der im Internet kursiert. In den Kommentaren erntet der serbische Präsident Vucic viel Spott, weil er gewissermaßen überrumpelt und auf eine gewisse Art vorgeführt wirkte. Wie problematisch ist das für Vucic zu Hause in Serbien? Wie kommt die Nähe zu Donald Trump an?
Die Nähe zu Donald Trump kommt sicherlich nicht schlechter, zumindest nicht in seinen Wählerkreis. Er hat seit Jahren immer wieder die Linie vorgegeben, dass Trump pro-serbischer sei als jeder andere amerikanische Präsident vor ihm. Und gerade die Demokraten galten immer als eher pro-kosovarisch. Natürlich sind die Bilder, einerseits das Bild, wo er wie ein Schuljunge auf einem Stuhl vor dem Präsidenten sitzt, haben eine negative Auswirkung gehabt, wie auch das Video, was zu zeigen scheint, man weiß es natürlich nicht genau, dass Vucic überrascht war, als er sah, dass er die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem innerhalb von weniger als einem Jahr umziehen muss. Diese beiden Bilder zeigen eigentlich, dass er eben nicht gleichberechtigt behandelt wurde seitens des amerikanischen Präsidenten. Aber die Medien in Serbien, die er weitgehend kontrolliert, haben es als großen Erfolg verkauft. Sie haben auch behauptet, was natürlich überhaupt nicht stimmt, dass Vucic nur mit seinem gesamten Durchsetzungsvermögen verhindert hat, dass Serbien gezwungen wurde, den Kosovo anzuerkennen. Das stand nicht wirklich auf der Tagesordnung, aber so versucht man aus eigentlich einem eher bescheidenen Ergebnis einen großen Erfolg für Serbien zu verkaufen. Und da er die Medien kontrolliert, gelingt ihm das auch weitgehend.
Besten Dank für diesen Moment. Florian Bieber war das vom Zentrum für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Wir zogen Bilanz der Vermittlungsgespräche in Washington und Brüssel. Maria Kolesnikova hat immer betont, ich bleibe in Belarus. Doch nachdem sie am Sonntag wieder bei den Massenprotesten in Minsk aufgetreten ist, war sie am Montagmorgen von Unbekannten in einen Kleinbus gedrängt und weggefahren worden, gemeinsam mit zwei Mitarbeitern des Koordinierungsrates. Die Sorge war groß, dass den drei Oppositionspolitikern etwas passiert sein könnte. Heute Morgen wird nun gemeldet, dass sie sich in der Ukraine aufhalten sollen. Bestätigt haben die ukrainischen Behörden das noch nicht. Maria Kolesnikova ist mittlerweile eines der prominentesten, wenn nicht gar das prominenteste Gesicht der Demokratiebewegung in Belarus. Wie sie dazu geworden ist und was ihre Festnahme für die Demokratiebewegung bedeuten könnte, mehr dazu von Christina Nagel.
Am Sonntag noch war sie lachend und tanzend mit durch Minsk marschiert, getragen von der großen Solidarität zehntausender Demonstranten.
Wir sind jetzt zusammen und wir sind sehr stark und wir sind sehr optimistisch.
Sie formte mit ihren Fingern ein Herz, ihr Markenzeichen, seit sie im Wahlkampf an der Seite von Svetlana Tichanowskaja Präsident Lukaschenko den Kampf ansagte.
Grüße aus Minsk!
Schickte sie noch nach Deutschland. Maria Kolesnikova hat lange in Stuttgart gelebt, war dort an der Musikhochschule und hat später auch Kulturprojekte gemanagt. Die 38-Jährige mit dem markanten, platinblonden Kurzhaarschnitt und dem roten Lippenstift ist ausgebildete Flötistin und Dirigentin. Dass sie einmal eine Demokratiebewegung orchestrieren würde, hätte sie vermutlich vor kurzem selbst nicht geglaubt. Im Rahmen von Kunstprojekten lernte sie Viktor Babariko kennen. Als er entschied, bei der Wahl gegen Präsident Lukaschenko anzutreten, unterstützte sie das und wurde seine Wahlstabschefin. Die beiden planten schon damals die Gründung einer neuen Partei. Als Babariko dann aber aufgrund fadenscheiniger Anschuldigungen im Gefängnis landete und nicht zur Wahl zugelassen wurde, schloss sich Kalesnikova mit Veronika Zepkalo und Svetlana Tichanowskaja zusammen. Weil wir drei und unsere Wähler ein Ziel haben. Das ist ein Regimewechsel, Neuwahlen, Freiheit für alle politischen und wirtschaftlichen Gefangenen. Die drei Frauen wurden zu den Gesichtern der Opposition, obwohl sie selbst nie Politikerinnen waren. Während Zepkalo und Tichanowskaja nach der Wahl gezwungen wurden, ins Exil zu gehen, hielt Kalesnikova die Stellung in Minsk und ließ sich ins Präsidium des Koordinierungsrates wählen. Wir rufen den Machtapparat zu einem Dialog auf, damit er auf die eigenen Bürger hört und nicht gegen sie vorgeht. Denn im 21. Jahrhundert darf es keine Gewalt auf den Straßen geben, nur weil jemand unter Einsatz von gesetzwidrigen Mitteln seine Macht erhalten will. Kalesnikova ist längst zu einer treibenden Kraft der Oppositionsbewegung geworden und hat dabei ein feines Gespür bewiesen für die politischen Strukturen und die Denkweise der politischen Führung des Landes. Sie warnte davor, zu früh Sanktionen zu verhängen, weil dies einen Dialog im Land erschwere, vielleicht sogar unmöglich mache. Auch einer finanziellen Unterstützung der Demokratiebewegung steht sie kritisch gegenüber, weil es den Präsidenten in seiner Haltung bestärke, dass der Protest vom Westen gesteuert und finanziert würde. Der demonstrativen Härte des Sicherheitsapparates setzt die 38-Jährige ihren Charme, ihr Lachen, ihr mit den Fingern geformtes Herz entgegen und ihre Hartnäckigkeit. Wir werden keine Pause machen, bis die amtierende Regierung zurücktritt und Belarus zu einem freien Land werden wird. Belarussen, ihr seid unglaublich. Ich liebe euch. Eine Zuneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ihre Entführung, ist sich Svetlana Tichanowskaja sicher, werde deshalb nicht zu weniger, sondern zu noch mehr Protesten führen.
Die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova hat Belarus verlassen und soll sich in der Ukraine aufhalten. Über die genauen Umstände werden wir Sie im Laufe des Tages weiter informieren. Es sind über 100 Gemeinden in Polen, die sich offen gegen Homosexuelle stellen. Sie haben sich zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärt. Treffen wollen sie damit Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen. Initiiert wurde das Ganze meist von Lokalpolitikern der rechtskonservativen Regierungspartei PiS. Am vergangenen Samstag haben fast 1000 Menschen dagegen protestiert, in Słubice, ganz im Westen Polens, und auch auf deutscher Seite im benachbarten Frankfurt-Oder. Die Demonstrierenden wollten einmal mehr auf die gesellschaftliche Ausgrenzung in Polen aufmerksam machen. Doch außerhalb Polens ist bereits registriert worden, wie schwer es in bestimmten Gegenden geworden ist, Homosexualität offen zu leben. Florian Kellermann berichtet.
Michał ist 19 Jahre alt, wohnt in Tuchów und ist homosexuell. In der südpolnischen Stadt kennt er keinen anderen Schwulen. Homosexualität existiert in Tuchów mit seinen 6500 Einwohnern nicht in der Öffentlichkeit. Und auch Michał gibt sich lieber nicht zu erkennen. Solange ich kein Regenbogensymbol trage, habe ich kein Problem. Aber mit einem Regenbogenanstecker müsste ich schon vorsichtiger sein. Die Leute erkennen den Regenbogen und sofort gibt es schiefe Blicke. Selbst in der nächstgrößeren Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern kennt Michał nur eine Handvoll Menschen mit seiner sexuellen Orientierung. Auch dort bleiben Schwule lieber verborgen. Das öffentliche Leben in der Region könnte also konservativer kaum sein. Und trotzdem hat der Stadtrat von Tuchów vor über einem Jahr einen Beschluss gefasst, der sich gegen die LGBT-Community richtet. Also gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen. Die Stadt müsse frei bleiben von der, Zitat, LGBT-Ideologie. Denn so wörtlich, Radikale strebten eine kulturelle Revolution an, die die Meinungsfreiheit bedrohe und die sexuelle Unschuld der Kinder. Das blieb auch im Ausland nicht unbemerkt. Die französische Gemeinde Saint-Jean-de-Près setzte die Städtepartnerschaft, die 26 Jahre gehalten hatte, aus. Der Vorsitzende des Stadtrats von Tuchow, Stanisław Obrzut von der Regierungspartei PiS, zeigte sich im nationalkatholischen Radio Maria unbeeindruckt. Wir werden uns keinem Druck beugen. Wir werden den Beschluss, der die LGBT-Ideologie aufhalten soll, nicht zurückziehen. Mit der sogenannten LGBT-Ideologie verbindet Stanisław Obrzut zum Beispiel Schulunterricht, der über verschiedene sexuelle Orientierungen aufklärt. Auch Vertrauenspersonen an Schulen, an die sich homosexuelle Jugendliche wenden können, darf es für ihn nicht geben. Zunächst schien es, als habe die Hartnäckigkeit der Lokalpolitiker unangenehme Konsequenzen. Die EU-Kommission strich Tuchow wie auch anderen Gemeinden Fördergelder im Rahmen von Städtepartnerschaftsprogrammen, umgerechnet knapp 20.000 Euro. Die Begründung, die Beschlüsse verletzten fundamentale Bürgerrechte. Doch dann meldete sich Justizminister Zbigniew Ziobro zu Wort. Er versprach eine Kompensation für die betroffenen Gemeinden. Wir unterstützen hier eine Gemeinde, die gut funktionierende Familien fördert und die sich einer Ideologie widersetzt, die mit der polnischen Tradition und dem polnischen Recht unvereinbar ist. Der polnische Staat lässt nicht zu, dass so eine Gemeinde von der EU-Kommission unter Druck gesetzt wird. Tuchow bekommt aus dem polnischen Haushalt nun mehr als das Dreifache dessen, was vorher aus Brüssel fließen sollte. Das Geld ist für die Freiwillige Feuerwehr bestimmt. Damit habe Ziobro den Stadtoberen aus der Klemme geholfen, meint Michał enttäuscht. Es gab schon die Hoffnung, dass die Lokalpolitiker ihre Beschlüsse revidieren. Aber jetzt sehen sie, dass das, was sie machen, ihnen nicht nur Pluspunkte bei der Peace-Zentrale in Warschau bringt, sondern dass sie sogar noch mehr Geld bekommen als vorher. Damit gibt es gar keine Chance mehr, dass sie das überdenken könnten, was sie getan haben. Die Mittel, die nun an die Stadt fließen, stammen aus dem sogenannten Gerechtigkeitsfonds. Er soll eigentlich den Opfern von Gewaltverbrechen helfen. Justizminister Ziobro benutze diesen Fonds immer öfter, um seine politische Agenda zu verfolgen, sagte Alexandra Redisch von der Denkfabrik Politiker Insight im Radiosender Talk FM. Das Problem mit diesem Fonds ist, dass der Minister das Geld nach völlig unklaren Kriterien vergeben kann. Deswegen geht das Geld auch an Stiftungen von Personen, die mit Jobros Partei Solidarisches Polen verbunden sind oder an kirchliche Einrichtungen. Die Abgeordneten von Solidarisches Polen gehören im Parlament der Fraktion der Regierungspartei PiS an. Von der PiS kommt zwar häufig Kritik an Ziobro, nicht aber an der Unterstützung der Anti-LGBT-Gemeinden. Der 19-jährige Michał wünscht sich indes, dass die Partnerstädte von polnischen Kommunen weiterhin darauf drängen, dass dort niemand diskriminiert wird. Es sollte vor allem zum offenen Dialog kommen. Die Gemeinden müssen die Partnerschaft nicht sofort aufkündigen, aber sie sollten nachfragen, was da los ist. Und sie sollten erklären, dass man solche Beschlüsse einfach nicht fassen sollte.
Die Kritik wächst an der Praxis, polnische Kommunen mit staatlichem Geld zu unterstützen, wenn sie sich als LGBT-freie Zone erklären. Florian Kellermann berichtete aus Warschau. Wir von Europa heute melden uns morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen. Thank you.